Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
Hallo aus Wien.
Und servus aus Osnabrück.
Und moin aus Hamburg.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max, das ist die Fabiola und das ist der Julian.
Surprise, surprise.
Und ich bin Archäologin und der Max ist Numismatiker und der Julian ist Epigraphiker. Und wir alle drei sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns regelmäßig treffen und darüber sprechen. Heute sind wir wieder zu dritt unterwegs, das altertumswissenschaftliche Trio. Und wir freuen uns, eine gemeinsame neue Folge aufzunehmen. Aber wie immer frage ich euch als erstes, wie geht es euch? Ihr habt was Aufregendes erlebt am Wochenende, oder?
Ja, das kann man so sagen. Ich war tatsächlich auf einer Tagung, zum ersten Mal seit Pandemiebeginn, war ich mal wieder in einer echten physischen Tagung, weil die in der Nähe von Hamburg war, habe ich die Chance genutzt und habe Julian vor Ort in seiner neuen Stadt besucht. Also neu ist das ja gar nicht mehr, du bist ja jetzt auch schon ein Weilchen. War richtig schön, mal wieder bei Julian in der WG zu sitzen und irgendwie übers Leben zu philosophieren.
Ja, das hat sich irgendwie ganz spontan ergeben und hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Wir waren ja dann auch am Samstagabend noch mit meinen Freunden unterwegs. Shoutout an Lauren und Marc, zwei treue HörerInnen und Hörer des Podcasts. Also ja, es war wirklich eine coole Zeit.
Voll, hat mich total gefreut.
Ja, und ihr wart ganz schön lange wach, oder? Habe ich mir sagen lassen.
Ja, wir wurden sehr gut bewirtet und versorgt und dann war es auf einmal sehr spät. Also vielen, vielen Dank für die Gastfreundschaft.
Großartig.
Nachdem wir heute mal wieder zu dritt sind, ist das ein sehr gutes Indiz dafür, dass Julian tatsächlich was für uns vorbereitet hat.
Ja, wir werden heute über ein eher trauriges Kapitel der antiken Geschichte und der griechischen Zivilisation sprechen, nämlich über die Sklaverei in der griechischen Antike.
Also ein ganz, ganz spannendes Thema, aber auch total schwierig. Also natürlich aus der heutigen Perspektive schwierig, aber auch ganz spannend und interessant, wie das in der Forschung diskutiert wird, oder?
Genau, wir können vielleicht mit einem Zitat von Moses Finlay einsteigen. Moses Finlay, der war einer der größten Althistoriker des vergangenen Jahrhunderts, hat viel zur Wirtschaft geforscht und zur griechisch-römischen Gesellschaft und unter anderem eben auch viel zur Sklaverei. Und er hat in einem Aufsatz, den wir dann auch auf der Website verlinken werden, von 1959, also schon eine ganze Weile her, hat er Folgendes geschrieben. We condemn slavery and we are embarrassed for the Greeks, whom we admire so much. Therefore, we tend either to underestimate its role in their life or we ignore it altogether, hoping that somehow it will quietly go away. Und mit diesem Zitat beschreibt er eigentlich ganz treffend die Schwierigkeit, sich mit der antiken Sklaverei zu befassen. Einerseits leben wir in einer Gesellschaft, die Sklaverei und vor allem die systematische Unterdrückung von Menschen verurteilt und zu Recht auch versucht zu bekämpfen mit allen Mitteln. Andererseits fasziniert uns die Antike, wir interessieren uns für sie, wir wollen sie auf alle möglichen Arten und Weisen kennenlernen und wir sind deshalb sozusagen vor ein moralisches Dilemma gestellt. Also wie gehen wir mit der antiken Sklaverei aus der heutigen Perspektive um?
Weil die Sklaverei in der Antike ja so ein, in der griechischen Antike ja so ein präsentes Thema ist und Sklaven Teil in der Gesellschaft waren und allgegenwärtig, oder?
Auf jeden Fall, das führt uns schon mal zu einem Problem in der Terminologie. Und zwar hat sich die Forschung natürlich in den letzten 150 Jahren sehr stark entwickelt und natürlich auch die Forschung zur Sklaverei im Spezifischen. Zu Beginn, in der frühen Zeit der Forschung, vor allem im Zuge des historischen Materialismus, hat man von der Antike von einer sogenannten Sklavenhaltergesellschaft gesprochen, also Slaveholding Society. Dieser Begriff ist natürlich sehr stark mit dem Marxismus und der marxistischen Theorie verbunden, also Sklavenhaltergesellschaft, dann Feudalgesellschaft und dann eben Kapitalismus. Also es geht sehr stark um diese Klassengesellschaft und da wurde die Antike eben als Sklavenhaltergesellschaft beschrieben. Und die dahinterliegende Begründung ist eigentlich, dass also mindestens 30% der Bevölkerung Sklaven waren, dass es sowas wie einen Sklavenstand gab, eine Sklavenklasse und dass die Antike prinzipiell von den Sklaven abhängig war. Also die Gesellschaft, die Wirtschaft und das antike Leben, so die Theorie, hätte ohne Sklaven nicht überleben können.
Also alles, was damit zusammenhängt, also wenn wir an die antike Demokratie denken, wenn wir daran denken, wie in der Antike die Gesellschaft funktioniert hat, eben dieser Gedanke, das alles wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht 30% der antiken Menschen als Sklaven gehalten worden wären.
Genau, so war das in dieser Theorie. Finlay beschreibt das auch ganz treffend. Er nimmt auch Bezug auf diese Terminologie und sagt, Slavery was a basic element in Greek civilization. Also die Sklaverei hatte einen festen Bestandteil in der griechischen Gesellschaft. Deshalb ist die griechische Gesellschaft ohne die Sklaverei eigentlich undenkbar. Man hat dann aber auch gemerkt, dass dieser Begriff sehr stark ideologisch geprägt war und natürlich auch mit einer spezifischen Theorie verbunden war. Und deshalb versuchte man, einen neuen Begriff zu fassen, um die Antike adäquater greifbar zu machen, und hat dann von einer Sklavengesellschaft, also eine Slave Society, ohne Sklavenhalter sozusagen, gesprochen. Das Problem an dieser Sklavengesellschaft ist allerdings, dass die Gesellschaft natürlich nicht nur aus Sklaven bestand und diese Terminologie eigentlich auch in sich nicht treffend ist, um die Antike zu beschreiben. Und dann hat man in einem weiteren Schritt, und man ist heute sicher noch nicht am Ende dieser terminologischen Diskussion, aber man hat dann davon abgeleitet, von einer Gesellschaft mit Sklaven, also von einer Society with Slaves gesprochen. Also eine Gesellschaft, in der die Sklaverei selbstverständlich war und auch nicht groß hinterfragt wurde, aber in der die Sklaven weder ökonomisch noch numerisch dominant waren. Also es war eine Gesellschaft mit Sklaven und nicht eine aus Sklaven bestehende Gesellschaft.
Ich glaube, es ist einfach ein ganz, ganz spannendes Ding, weil wir uns ja heutzutage in, sage ich mal, unserer westlichen Zivilisation ganz stark darauf festgelegt haben, dass Sklaverei was Schlechtes ist. Und wenn wir an Sklaverei denken, denken wir halt vor allem an die Baumwollfelder in den Südstaaten der USA oder so, wo das einfach ein ganz großes, rassistisch motiviertes gesellschaftliches Phänomen ist, worauf wir uns jetzt Gott sei Dank geeinigt haben, dass das zu verdammen ist. Aber umso spannender ist es jetzt halt, die antike Perspektive drauf zu nehmen oder das Auge auf die Antike zu richten. Wie funktioniert das da? Ist das rassistisch motiviert und wie stehen jetzt eigentlich die Griechen zu ihren Sklaven?
Genau, und das war so ein bisschen meine Idee für die heutige Episode, dass wir uns also der Sklaverei nähern, dass wir natürlich dieses Bewusstsein haben, dass die Sklaverei verwerflich ist und auch in allen Zügen moralisch zu verurteilen ist, aber wir doch, wenn wir die antike Gesellschaft verstehen wollen, die Sklaverei berücksichtigen müssen und auch natürlich mit allen Möglichkeiten der wissenschaftlichen Analyse, die eben durch die historische Wissenschaft da sind und greifbar sind, dass wir eben dadurch versuchen, die Gesellschaft ein bisschen besser zu verstehen. Also wenn wir jetzt in der kommenden Episode von Sklaven sprechen und von Preisen und von der Behandlung von Sklaven, die unserer Moralvorstellung völlig widerspricht, dann soll das nicht heißen, dass wir das gutheißen oder dass wir das in irgendeiner Form unterstützen, sondern es geht uns darum, die antike Realität ein bisschen näher zu erfahren.
Eben weil diese Sklaven auch so einen großen Teil in der antiken Realität eingenommen haben und weil es auch deshalb wichtig ist, sich damit zu beschäftigen.
Vielleicht können wir mal mit dem Prinzip der Sklaverei beginnen, also mit der Theorie. Und da ist es immer gut, wenn man mit Aristoteles beginnt, weil der ja einer der größten Theoretiker der Antike war. Und er beschreibt in seiner Schrift Politik Folgendes. Wer von Natur nicht sich selbst, sondern als Mensch einem anderen gehört, ist von Natur Sklave. Ein Mensch gehört aber einem anderen, wenn er als Mensch Besitz eines anderen ist.
Aber er ist dann auch kein Mensch mehr.
Das ist jetzt einfach so quasi die mathematische Definition. Sklave ist gleich, wer jemand anderen und nicht selbst gehört.
Das ist die primäre Definition. Sklave ist also ein Besitz, ist also eine Sache, und das drückt sich auch in der Terminologie aus. Also die Griechen hatten ganz viele Wörter für den Sklaven oder die Sklavin. Ein sehr prominentes Wort ist to andrapodon, also der Menschenfüßler. Und das zeigt schon, es ist ein sächliches Wort, also neutrum, eigentlich eine Sache. Und die Beschreibung, ein Menschenfüßler, ist also eine Sache oder eben ein Ding, das auf Menschenfüßen geht. Und das beschreibt eben schon ganz klar eigentlich, welche Vorstellung man von Sklaven hatte. Das waren keine freien Menschen, sondern das waren Sachen in Menschengestalt. Und das war eben die eine Begrifflichkeit, die man verwenden konnte. Darüber hinaus gab es das Wort Hodulos. Das ist vielleicht dem Sklavenbegriff am nächsten kommend, dem heutigen zumindest. Hoterapon, also der Diener. Hoeuketes, der Haussklave, also ganz klar mit dem Oikos verbunden, auch etymologisch. Dann Peis ist auch ein übliches Wort, das heißt sowas wie Kind einerseits, aber eben auch junge Mädchen und spezifisch Sklave. Oder auch Tosoma, der Körper. Und auch da ist wieder ganz klar sozusagen die physische Existenz eines Menschen und nicht die moralische, übertragene Existenz eines Menschen gemeint.
Also im Prinzip ganz klar dieser Fokus auf die körperliche Arbeitskraft dieses Sklaven.
Genau. Und was gerade beim Aristoteles deutlich wird, ist, dass die physisch-moralische Unterlegenheit eben von Sklaven gegenüber freigeborenen Menschen betont wird. Die Sklaven waren also rechtlich und auch wirtschaftlich einem Kyrios unterstellt, also einem Herrn. Diesen Begriff haben wir in der Oikos-Episode schon angetroffen. Das ist also einerseits der Hausherr über einen Oikos, aber eben auch über die Sklaven, die in diesem Oikos wohnen und leben. Und Sklaven müssen also auch durch den Kyrios beherrscht werden. Das Dramatische aus unserer heutigen Sicht ist eben, dass die körperliche Unversehrtheit nicht gewährleistet ist. Also Sklaven durften ausgepeitscht werden, die durften misshandelt werden, die durften sogar vor Gericht gefoltert werden, beziehungsweise die Folter von Sklaven war vor Gericht verpflichtend, wenn der Sklave ein Geständnis abgeben sollte, also ganz, ganz brutal. Und die Tötung von Sklaven, von den eigenen Sklaven, war nicht unter Strafe gestellt. Also der Sklave war an und für sich per Definition völlig dem Kyrios ausgeliefert und hatte keine Möglichkeit, rechtlich oder politisch gegen diesen niederen Stand anzukämpfen.
Faszinierende und unangenehme ist ja quasi, dass das Töten der eigenen Sklaven überhaupt kein Problem ist quasi. Und wenn man jemand anderes Sklaven angreift und verletzt, das ist ja quasi einfach Sachbeschädigung, oder?
Ganz recht, das ist Sachbeschädigung und es steht nur dem Kyrios des Sklaven zu, den Sklaven zu töten oder eben auch einfach zu schlagen oder sonst irgendwie zu züchtigen. Das ist eine ganz schreckliche, moralisch verwerfliche Vorstellung von Sklaven, aber das war die antike Realität, das war der Rahmen. Und interessanterweise wurde dieses Konzept von Sklaven und von der Sklavenhaltung schon in Frage gestellt in der Antike, aber es kam nie dazu, dass dieses System abgeschafft wurde oder komplett durch eine Revolution eigentlich aufgegeben wurde. Wir haben bei Aristoteles im Kontext dieser Stelle, die wir schon vorhin gelesen haben, eine kritische Stimme, die er paraphrasiert. Und zwar schreibt er Folgendes: Andere halten dagegen das Gebieten über Sklaven für naturwidrig, denn nur aufgrund von Gesetz sei der eine Sklave, der andere freier, der Natur nach bestehe aber kein Unterschied zwischen ihnen. Deswegen sei das Gebieten über Sklaven auch nicht gerecht, es gründe nämlich auf Gewalt. Und das ist im Prinzip die Vorstellung, die wir heute haben. Also Sklaverei ist nichts Natürliches, ist etwas vom Menschen gemachtes, und ist deshalb auch ein Zustand, den wir nicht mehr akzeptieren. Aber das Tragische ist, dass diese Kritik an der Sklaverei, das waren vor allem Sophisten, aber auch kynische Philosophen, die konnten das System nicht entscheidend beeinflussen. Sie konnten sich vielleicht für die bessere Behandlung von Sklaven einsetzen oder eben auch erreichen, dass die Sklaven ein lebenswerteres Leben hatten, aber das System an sich war in der Antike so stark verbreitet und so stark verankert, dass es nicht aufgegeben wurde während der gesamten Antike.
Ich finde es spannend, dass aber in der Antike offenbar auch schon diese Kritik da war und dass eben diese Betonung darauf war, hey, eigentlich sind die Menschen ja gleich, also dieses von der Natur aus besteht da kein Unterschied. Deshalb, wie ist man denn überhaupt in die Sklaverei gelangt? Also wie bin ich Sklave oder Sklavin geworden?
Der größte Faktor war die Kriegsgefangenschaft und auch die Piraterie. Also direkt gesagt der Menschenraub zu Land oder auch auf dem Meer. Und so lesen wir beispielsweise in ganz vielen Städten, dass belagerte und eroberte Städte eingenommen wurden und die Bevölkerung in die Sklaverei verkauft wurde. Und das bedeutet nichts anderes, als dass man die Bevölkerung, die eroberte Bevölkerung, verkauft hat in die Sklaverei und die ihren Status als Bürger und ihre Identität als Bürger eigentlich verloren hatten.
Bedeutet aber auch, das waren im Prinzip vorher vielleicht auch Griechen, die konnten die gleiche Sprache.
Das war ein Schicksalsschlag, der aber eigentlich nichts mit der, ja, wie soll man sagen, genetischen oder kulturellen Identität jetzt direkt zusammenhängt. Also Griechen konnten andere Griechen versklaven und haben das auch gemacht. Das ist also nicht, wie eben du schon erwähnt hast, Max, irgendwie rassistisch motiviert oder von der Hautfarbe abhängig oder von sonstigen Äußerlichkeiten, sondern das war einzig und alleine ein Status, den man eben erlangte, wenn man jetzt beispielsweise erobert wurde. Es gab aber auch andere Möglichkeiten. Man konnte in die Sklaverei hineingeboren werden. Also wenn die Eltern schon Sklaven sind und ein Kind gezeugt haben, dann war man ein hausgeborener Sklave. Kinder konnten durch die Aussetzung, darüber haben wir ja auch schon einmal gesprochen, konnten in die Sklaverei gelangen oder direkt in die Sklaverei verkauft werden. Das ist für unser Verständnis auch höchst grausam, die Vorstellung, dass Kinder verkauft werden, um als Sklaven dann aufzuwachsen. Und schließlich gibt es aber auch den Selbstverkauf in die Sklaverei. Also wenn man beispielsweise Schulden hatte oder in der Existenz bedroht war, dann konnte man in Abhängigkeitsverhältnisse geraten, die einem Selbstverkauf in die Sklaverei dann gleichkamen.
Puh, also alles in allem keine schönen Bedingungen. Also wenn man mal so weit kommt, dass man seine eigene Freiheit verkaufen muss, puh.
Und wenn wir uns jetzt vielleicht das Alltagsleben versuchen ein bisschen vorzustellen, ist die große Problematik diejenige, dass wir kaum Selbstzeugnisse haben von Sklaven. Also die antike Quellenlage ist ja sehr disparat, darüber haben wir schon oft gesprochen. Und gerade bei benachteiligten Gruppen, wie es eben die Sklaven waren, gibt es kaum Selbstzeugnisse, auf die wir zurückgreifen können. Also wir wissen de facto nicht, wie sich die Sklaven gefühlt haben mit ihrem Sklavendasein. Es gibt keine Autobiografien oder Berichte sozusagen von Sklaven, die über ihr eigenes Schicksal schreiben, sondern wir sind sehr stark geprägt durch diese herrschende Perspektive, also die gebildete Schicht, beispielsweise eben Aristoteles oder andere Intellektuelle, die über die Sklaven schreiben. Und das ist ein großes methodisches Problem, wenn wir versuchen, die antike Sklaverei nachzuvollziehen.
Und das sind ja wahrscheinlich auch oft Leute, die selber Sklaven hatten.
Die selber Sklaven hatten und die auch kein Interesse daran hatten, dass die Sklaverei abgeschafft wird, sondern die daraus natürlich einen Nutzen zogen. Und auch hier kann ich eine Stelle von Aristoteles über die Behandlung von Sklaven in der Hauswirtschaft vorlesen. Also wie dachte man, muss man üblicherweise mit Sklaven umgehen? Und er schreibt Folgendes: Da es aber dreierlei gibt, was man Sklaven zuteilt: Arbeit, Strafe und Nahrung. So erzeugt es Übermut, wenn man sie weder straft noch zur Arbeit anhält, sie aber Essen haben. Haben sie dagegen Arbeit und Bestrafungen, aber kein Essen, so ist das gewalttätig und ungerecht und erzeugt Arbeitsunfähigkeit. Es bleibt also übrig, dass man angemessene Arbeit und auch ausreichende Ernährung zuteilt. Denn über Leute zu herrschen, die keinen Lohn erhalten, ist unmöglich. Für den Sklaven aber ist die Nahrung der Lohn. Deshalb muss man die Sklaven genau beobachten und jeweils nach Verdienst ein jedes zuteilen oder wegnehmen. Nahrung, Kleidung, Arbeitspausen, Strafen. Es ist aber auch notwendig, allen ein Ziel zu geben. Denn es ist sowohl gerecht als auch nützlich, die Freiheit als Preis auszusetzen. Sie mühen sich nämlich gerne ab, wenn ein Lohn winkt und die Zeit begrenzt ist. Man muss sich ihrer aber auch durch die Erlaubnis zur Kinderzeugung versichern. Und man darf nicht viele Sklaven aus demselben Volksstamm kaufen, wie man das auch in den Städten tut.
Wow, also ganz stark dieser Fokus darauf, die Arbeitskraft zu erhalten, zu steigern und das mit allen möglichen gewalttätigen Mitteln und auch Nahrungsentzug und allem.
Ja, aber gleichzeitig auch, dass man sie nicht zugrunde richten sollte. Also klar, es ist, man kann über sie herrschen und man kann, indem man ihnen einfach keine Nahrung gibt, sie ausbeuten, aber halt, das ist halt auch kein smartes Investment sozusagen. Also man muss sie halt auch einfach irgendwo am Leben erhalten. Also es ist jetzt kein Vernichtungslager, kein Arbeitslager, sondern es ist trotzdem irgendwo ein finanzielles Investment, das man durch Nahrung am Leben erhalten muss.
Ja, damit hast du einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, und zwar: Habe ich ein Interesse, Sklaven schlecht zu behandeln, und wenn ja, warum? Oder was sind die Anreize, Sklaven gut zu behandeln? Und hier ist es auch schwierig, wieder erneut ein allgemeingültiges Bild zu zeichnen, weil die griechische Gesellschaft sehr unterschiedlich war. Also wir hatten in der Oikos-Episode über ganz kleine Bauernhöfe gesprochen, mit wenigen Personen, mit der Kernfamilie, vielleicht ein, zwei Sklaven. Und diese Sklaven waren in den Oikos integriert. Also die Familie hatte, wenn es keinen Anreiz gibt, keine Motivation oder keinen Zweck, wenn sie die Sklaven zugrunde richtet, sondern es waren Arbeitskräfte, die man natürlich auch optimal nutzen wollte. Und das betont Aristoteles genau. Wenn man die Sklaven unterernährt, systematisch oder vielleicht auch körperlich so misshandelt, dass sie behindert werden, dann hat man keine Arbeitskräfte mehr, die einen dann auch nicht mehr unterstützen bei der Arbeit. Tatsächlich muss man das ganz differenziert sehen und darf das starke Misshandlungspotenzial nicht überschätzen. Man sollte es sicher juristisch immer im Blick behalten, weil das war eben die Gewalt des Kyrios. Aber man muss sich immer fragen, inwiefern denn der Kyrios überhaupt ein Interesse hatte, den Sklaven eben vielleicht zu schlagen, zu misshandeln oder sonst wie zu bestrafen. Interessant ist nun, dass eben wie schon erwähnt, dass die Sklaven auch aus einem Teil der griechischen Bevölkerung eigentlich entstammten. Also das waren nicht Afrikaner oder Asiaten oder sonstige Personen, die man an optischen Merkmalen direkt erkannte, sondern das waren unter Umständen auch Griechen. Und es gibt eine ganz interessante Stelle bei Pseudoxenophon. Der hat ein Werk über die Verfassung der Athener geschrieben, Pseudoxenophon, weil das Werk Xenophon zugeschrieben wird, aber man eigentlich recht sicher sagen kann, dass es nicht von Xenophon stammt. Also die Autorenschaft ist weitgehend unklar. Deshalb spricht man vom sogenannten Pseudoxenophon. Und er beschreibt eben die mangelnde Unterscheidbarkeit von Sklaven und Freien in Athen. Wie folgt: Bei den Sklaven wiederum und den Metöken herrscht in Athen die größte Zügellosigkeit, und es ist hier weder erlaubt, sie zu schlagen, noch wird der Sklave dir auf der Straße aus dem Weg gehen. Wenn es Gesetz wäre, dass der Sklave von einem Freien geschlagen würde oder der Metöke oder der Freigelassene, hätte er, gemeint der Freie, schon oft geglaubt, der Athener sei ein Sklave und zugeschlagen. Denn was die Kleidung angeht, so ist das Volk nicht besser als die Sklaven und die Metöken.
Eieiei, also bedeutet das, die haben im Prinzip mehr oder weniger die gleiche Kleidung an und da lässt sich niemand erkennen.
Wir müssen noch kurz mal abklären, was ist ein Metöke im Vergleich zu einem Bürger und im Vergleich zu einem Sklaven?
Da werden in dieser Quelle eigentlich drei verschiedene Bevölkerungsgruppen angesprochen. Einerseits die freien Bürger, also die Athenaioi, die Athener, die das athenische Bürgerrecht haben und sozusagen vollwertige Mitglieder der Gesellschaft sind. Die Metöken, das sind Griechen, die aus anderen Städten kommen, also sogenannte Fremde, die jetzt kein athenisches Bürgerrecht haben, aber die dennoch freie Griechen sind aus anderen Städten, die beispielsweise jetzt dann nicht gefoltert werden dürfen oder geschlagen werden dürfen. Also nicht Bürger, aber Fremde mit einer Aufenthaltsgenehmigung, könnte man sagen, im modernen Sinn. Und dann eben die dritte Stufe, das sind die Sklaven, die demgegenüber rechtlos sind und zum Unwillen von Pseudoxenophon nicht an der Kleidung erkennbar sind. Und das zeigt eben vielleicht noch einmal, dass die antike Sklaverei nicht durch rassistische Motive charakterisiert war, sondern eben, dass es ein Status war, den man nicht am Äußeren sehen konnte, sondern nur eben am Status des Beherrschtwerdens durch einen Kyrios.
Gibt es denn äußerliche Anzeichen so überhaupt? Also irgendwie Halsketten, Tattoos oder sonst irgendwas?
In der Komödie werden teilweise Sklaven beschrieben, die dann auf der Bühne als Figur auftreten, und da sind die sicher sofort erkennbar gewesen. Also beispielsweise vielleicht geschorenes Haar oder eine schlechte Kleidung, die jetzt nicht angemessen ist. Also durch diese vielleicht schon herablassende Darstellung und auch ja schlechtere Kleidung oder schlechteres Auftreten gegenüber Freien konnte man die vielleicht unterscheidbar machen, aber es gab jetzt nicht ein Merkmal, das alle Sklaven irgendwie vereinte, eben irgendwie ein Tattoo oder ein Branding oder sonst irgendwie ein Kodex, den man befolgen musste, um als Sklave gekennzeichnet zu sein, sondern das konnten ganz unterschiedliche Formen annehmen und eben beispielsweise Sklaven, die in sehr angesehenen Positionen arbeiten, also als Bankiers beispielsweise oder als Rechnungsführer von irgendwelchen reichen Großgrundbesitzer, die waren bestimmt nicht in Lumpen gekleidet, wenn die dann mit den Kunden irgendwelche Geschäfte abwickelten. Also das zeigt wieder, wir können hier kaum generalisieren, wir können nicht zu einer abschließenden Meinung kommen, was das Äußere der Sklaven betrifft, sondern es waren wieder ganz verschiedene Abstufungen vorhanden, mit denen man rechnen muss.
Eben weil diese Sklaven so komplett unterschiedlich eingesetzt wurden. Also was kann man denn alles für Berufe ausüben als Sklave? Was steht denn da alles zur Verfügung, wenn du sagst, sogar ein Bankier? Das ist ja erstmal ein höher angesehener Beruf, würde ich behaupten.
Ja, da sind wir bei den Arbeitstätigkeiten von Sklaven gelandet. Und da muss man auch wieder festhalten, die generelle Aussage, Sklaven waren überall. Es gab kaum einen Bereich, wo Sklaven nicht tätig sein konnten. Die einzigen Bereiche, die völlig ausgeschlossen waren, waren eben beispielsweise Positionen, die das Bürgerrecht erforderten. Also wenn man im öffentlichen Leben ein politisches Amt oder ein juristisches Amt bekleiden wollte, dann musste man frei sein und musste Bürger der Polis sein. Aber in allen anderen Bereichen, das geht jetzt vom privaten Oikos, von der Kleinfamilie, vom Kleinbauer bis zu den Heiligtümern oder auch zum Staat, konnten Sklaven eingesetzt werden, in ganz unterschiedlicher Form, als Diener beispielsweise, als Bauern in der Landwirtschaft, als Bankiers. Das sind auch ganz berühmte Fälle, die auch in den Gerichtsreden immer wieder zitiert werden, also Sklaven, die Banken verwalteten für ihre Herren und deshalb sicher auch eine spezielle Ausbildung hatten. Aber auch darüber hinaus in allen handwerklichen Berufen, von denen wir schon in der Folge zur Arbeit gesprochen haben, konnte man Sklaven einsetzen. Es gab eigentlich da kaum ein Tabu, weil überall, wo handwerklich gearbeitet wurde, musste man die Muskelkraft des Menschen nutzen und da waren Sklaven dann auch gefragt.
Also wirklich total präsent in so vielen Bereichen des antiken griechischen Lebens.
Genau, wir hatten in dieser Episode 39 zur Arbeit das halbe Leben schon 3 Zeugnisse einmal diskutiert. Ihr könnt die Folge gerne noch einmal anhören oder euch die Quellen auf ausgesprochenalt.com nachlesen. Einerseits haben wir gesehen, dass im Erechtheion, also auf der Akropolis, bei diesem öffentlichen Bauprojekt Sklaven arbeiteten und dass zu unserer Überraschung diese Sklaven denselben Lohn erhielten wie die Freien. Natürlich wissen wir nicht, ob der dann 1:1 ausgezahlt wurde an die Sklaven oder ob der Besitzer alles eingesackt hat. Das können wir aus diesen Quellen nicht herauslesen, aber es zeigt einfach, die Arbeit eines Sklaven war nicht per se weniger wert als die Arbeit eines freien Arbeiters. Dann haben wir einen Ausbildungsvertrag kennengelernt für eine Weberin und da hat sich auch gezeigt, wenn ein Sklave besser ausgebildet ist, wenn der eine Qualifikation hatte, eine berufliche, war er mehr wert. Und es war also auch ein Ziel, Sklaven möglichst gut auszubilden. Und das dritte Beispiel war der Bergwerkssklave, der in seiner Grabinschrift seine Fertigkeiten rühmt. Das heißt also, wir hatten schon einmal ein recht großes Panorama an Arbeitstätigkeiten festgestellt und genauso muss man sich die antike Sklaverei im Prinzip vorstellen.
Aber da zeigt sich ja eben auch, warum es so wichtig ist, sich mit dem Thema Sklaverei in der Antike zu beschäftigen, weil diese Gruppe an Menschen überall vorkommen konnten, weil sie im Prinzip mit allen Sachen in der Antike verknüpft und verflechtet sind. Also finde ich total spannend.
Ja klar, vom Haussklaven bis zum Bergwerkssklaven war irgendwo alles dazwischen. Und manche werden bezahlt und manche vielleicht nicht und irgendwie, es geht nicht ohne sie. in keinem Bereich davon. Also von den Silberminen in Laurion irgendwie bis zum hochgradigen Lehrer für irgendwelche Adelsgeschlechter.
Und ich denke, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto mehr denke ich, dass Moses Finlay irgendwie schon recht hatte, dass also die Sklaven ein Basic Element der griechischen Zivilisation waren, weil eben die Zivilisation ohne Sklaven auch irgendwie nicht denkbar war oder nicht in der Form, wie wir sie kennen. Also Sklaven waren überall und auch in alle Prozesse der Wirtschaft eigentlich integriert.
Wow.
Sklaven waren überall. Es gibt eine interessante Stelle noch von Demosthenes, dem berühmten attischen Redner, der in einer Rede die Fabrik seines Vaters beschreibt. Und zwar beschreibt er Folgendes: Mein Vater, ihr Richtermänner, hinterließ nämlich zwei Fabriken, die beide keine kleinen Gewerbe waren. Eine mit 32 oder 33 Messermacher waren 5 oder 6 Talente wert, andere nicht weniger als 3 Minen. Von diesen erwirtschaftete er 32 Minen Reingewinn pro Jahr. Die anderen Klinenmacher waren 20 an der Zahl, verpfändet für 40 Minen, die ihm jährlich 12 Minen Reingewinn einbrachten.
Wow, also richtige Fabrik, Großwerkstattarbeit.
Und hier sieht man vielleicht auch eben der Nutzen von ausgebildeten Sklaven. Also wenn der sagt, er hat 32 oder 33 Messerfabrikanten in seiner Fabrik, die ihm also pro Jahr 32 Minen Reingewinn erwirtschaften, dann sieht man einfach, wie stark die wirtschaftliche Produktivität von solchen Sklavenbetrieben waren. Also das war schon gewinnorientiert. Es war jetzt nicht industrialisiert in unserem heutigen Sinne oder sozusagen auf Wachstum und Fortschritt orientiert, wie wir das heute vielleicht kennen. Aber die Sklaven waren doch ein erhebliches Element der Wirtschaft.
Aber es sind auch einfach richtig krasse Zahlen. Also so ein Talent sind 6.000 Drachmen.
Wenn man das in Relation setzt mit dem, was die antiken Menschen so verdient haben am Tag, dann sind das doch astronomische Summen, weil wir ja eben aus den Bauabrechnungen vom Erechtheion lernen können, dass man in Athen als ausgebildeter Handwerker durchschnittlich 1 Drachme pro Tag erhält. Max, wie viel sind denn eigentlich 32 Minen Reingewinn pro Jahr, wenn wir 1 Drachme pro Tag als Standardlohn festhalten?
Genau, also im Prinzip haben wir es mit so einem Gewichtssystem zu tun, das daraus besteht, dass ein Talent besteht aus 60 Minen und eine Mine entspricht dann also 100 Drachmen. Das heißt also, ist eine Mine, also 100 Tagessätze sozusagen. Und wenn man dann 32 mal diesen 100 Tagessätzen hat, ist das halt einfach gigantische Gewinnmarge und das ist jetzt eine einzelne Fabrik, richtig heftig. Und das ist alles nur Sklavenarbeit in dem Fall.
Also ein unfassbarer Gewinn, der da erwirtschaftet wird.
Ja, aber halt trotzdem, ich meine, wenn man sich gerade auch irgendwelche Kriegsbeuten und so weiter anschaut, dann wird da nur noch in Talenten gerechnet. Das ist jetzt immer noch, sag ich mal, normaler, also klar Wohlstand, aber normaler Wohlstand, das sind noch nicht so exorbitante Summen. Aber man merkt halt einfach, dass jetzt irgendwie die einfache Bauabrechnung für den einfachen Arbeiter und halt irgendwie richtig krass gut ausgebildete Sklaven in unterschiedlichen, ja, Preisrangen unterwegs sind.
Wo wir gerade von Preisen sprechen, man muss sich auch fragen, wie teuer waren denn eigentlich Sklaven? Also was musste ich bezahlen, um einen Sklaven zu haben bei mir? Und wie teuer war der sozusagen im täglichen Leben? Was waren die laufenden Kosten? Und glücklicherweise kann die Epigraphik da für das klassische Athen wirklich weiterhelfen beim Verständnis der Sklavenpreise, weil wir durch ja ziemlich dramatische Umstände Kenntnis von 10 Inschriftenstelen haben aus dem späten 5. Jahrhundert vor Christus. Und zwar handelt es sich um den Verkauf von konfiszierten Gütern der Hermokopiden. Das war also ein Skandal in Athen, über den können wir vielleicht in einer anderen Episode dann noch sprechen. Jedenfalls befinden wir uns mitten im Peloponnesischen Krieg, Athen gegen Sparta, und kurz vor der Sizilien-Expedition, also der Expedition, die dann zur Katastrophe wurde und auch Athen den Sieg über Sparta gekostet hat.
Und wenn wir da kurz noch einen Exkurs machen, am Ende vom Peloponnesischen Krieg kommt dann die Herakliskos-Münzen, über die wir in einer Folge vor kurzem gesprochen haben, also dann am Ende von dem Ganzen. Das war jetzt die numismatische Werbeeinschaltung.
Was passiert also kurz vor dieser Sizilien-Expedition? Es kommt zu einem Akt des Vandalismus und zu einem Skandal, weil überall in Athen die Hermen verstümmelt wurden. Fabiola, was ist denn eine Herme?
Hermen sind tatsächlich ein, finde ich, super, super spannendes archäologisches Objekt aus der griechischen Antike. Erstmal müssen wir uns eine Herme vorstellen wie einen Steinpfeiler. Eine Herme ist ein Steinpfeiler, aber nicht irgendein super schnöder, eckiger Steinpfeiler, sondern da ist immer ein Kopf drauf, also ein Kopfbildnis ist auf diesem Pfeiler drauf. Und zumindest in seiner ursprünglichen Form ist vorne am Steinpfeiler auch noch immer ein männliches Geschlechtsorgan, also ein steinerner Penis angebracht, der bei ganz frühen Beispielen übrigens immer ithyphallisch war, also tatsächlich erigiert war. Und das ist erstmal das, was ein Herme ausmacht, ein Kopf auf einem Steinpfeiler drauf und eben dieses männliche Geschlechtsorgan. Der Name Herme, der lässt ja schon mal sowas vermuten, dass da der Gott Hermes ins Spiel kommt. Und tatsächlich geht's los mit diesen Hermenpfeilern in archaischer Zeit. Und da ist am Anfang immer ein Kopf von Hermes, vom Gott Hermes drauf. Das kommt jetzt nicht von irgendwoher. Diese ursprünglichen Steinmale, die standen ja als Wegpfeiler an Wegkreuzungen, Grenzen, Eingängen und so. Und da ist eben Hermes als Gott des Übergangs total passend. Später, ab dem 5. Jahrhundert, kommen dann da auch andere Götterköpfe vor. Auch Politiker oder Philosophen können dann auf diesen Steinpfeilern drauf sein. Der Penis ist übrigens immer noch dabei. Also ein ganz spannendes archäologisches Objekt. Die können unterschiedlich ausgearbeitet sein, modellierte Schultern, was auch immer. Aber fest steht, die sind super beliebt, diese Hermen in der griechischen Antike. Wir finden die wirklich an ganz vielen Stellen in der antiken Landschaft, in Heiligtümern. Auf der Agora vermitteln die Informationen in Form von Urkunden, im Gymnasium können die stehen. Und, du hast es ja schon angesprochen, die Bedeutung ist so hoch, die können ja wirklich dann auch zum Politikum werden, wie ja bei diesem Hermenfrevel.
Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, dass das quasi wie eine rechtwinklige Säule ist, also jetzt quasi so ein Quader mit einem Hermeskopf als Wegweiser mit erigiertem Penis. Das heißt, der erigierte Penis zeigt mir dann an, welche Richtung ich gehen muss, oder wie? Das ist ein guter Wegweiser, das sollten wir wieder einführen.
Also tatsächlich gibt es auch die Special-Form, die sogenannten Doppelhermen. Da ist auf dem Pfeiler sind dann zwei Köpfe drauf und die schauen dann in die verschiedenen Wegrichtungen. Auf beiden Seiten natürlich auch der erigierte Penis.
Ah, das heißt, okay, oh, das ist spannend. Dann weiß ich ja nicht mehr, in welche Richtung ich gehen muss, weil in beide Richtungen der Penis zeigt.
Naja, bei einer Wegkreuzung kommst du ja vielleicht irgendwo her.
Ah ja, okay, wow, cool. Das heißt, also, es geht also darum, dass man diesen Hermen jetzt irgendwie den Kopf abgeschlagen hat.
Nicht nur den Kopf, sondern eben auch die Genitalien verstümmelt. Also dass die Quellen eben Thukydides und Aristophanes, die beschreiben, dass also da systematisch die Hermen in der ganzen Stadt verstümmelt wurden. Und das wird in der Forschung nicht eben als Lausbubenstreich oder sonst irgendwie betrunkene Aktion von irgendwelchen Chaoten gesehen, sondern als gezielte Störung der Öffentlichkeit durch eine oligarchische Clique. Und Alcibiades, der berühmte Feldherr, der dann auch eben in der Sizilien-Expedition eine große Rolle spielte, der war sozusagen der Kopf dieses Aktes Vandalismus. Und in der Folge gab es dann Hausdurchsuchungen, es gab Denunziationen, Fahndungen und Verhaftungen, es wurden Todesstrafen ausgesprochen wegen Religionsfrevel und Asebie, also weil man eben diese Hermen als Hermes-Darstellungen geschändet hat. Das war also eine unglaublich chaotische Zeit, eine unglaublich chaotische Periode der athenischen Geschichte. Und aus diesem Kontext stammen jetzt eben diese Stelen, die besonders spannend sind, weil von den verhafteten und verurteilten Personen, die also an diesem Hermenfrevel oder auch an anderen Verschwörungen teilgenommen haben oder denunziert wurden, von diesen wurde das gesamte Vermögen versteigert, öffentlich versteigert, durch eine Kommission von Poleten, das sind also Verkaufsbeamten. Und als Resultat dieser Auktionen wurden dann Stelen aufgezeichnet, wo drei verschiedene Spalten zu sehen sind. Also immer eine Überschrift, das wurde vom Besitz des XY verkauft. Und dann in der ersten Spalte wird eine Steuersumme genannt, die dann an den Staat geht. in der Mitte die Verkaufssumme, die erzielt wurde bei der Auktion, und in der rechten Kolumne wurde der Gegenstand beschrieben, der verkauft wurde. Und das sind also nicht nur für Epigraphiker, sondern auch für Archäologen wirklich herausragende Zeugnisse, weil wir wirklich Einblick bekommen, was an Mobiliar, an Besitz und auch an wertvollen Gegenständen im Haushalt von diesen Menschen, die da verurteilt wurden, rumstand und rumlag. Unter anderem eben auch sehr viele Sklaven. Und es ist eine schöne Liste, die ich dann auf die Webseite stellen werde. Ihr könnt das dann auch gerne nachlesen. Jedenfalls in diesen Listen sehen wir dann Thrakierin 165 Drachmen, zweite Thrakierin 135 Drachmen, ein Thraker 170 Drachmen, ein Syrer 240 Drachmen. Also eine ganze Liste von Sklaven mit unterschiedlichen Preisangaben, beispielsweise auch Kinder. Also da steht karischer Junge 72 Drachmen, der war also recht günstig. Ein Syrer hingegen 301 Drachme. Und so können wir also einen Eindruck gewinnen, was das hieß, einen Sklaven zu kaufen, mit welchen Summen man ungefähr rechnen muss. Und was das für eine Investition war für eine Person, die einen Sklaven besitzen wollte.
Aber auch insgesamt, also ein ähnliches Preisspektrum, finde ich. Und wir sehen ja aber auch, dass die aus ganz unterschiedlichen Regionen kommen können, diese Sklaven und Sklavinnen.
Ganz berühmt sind die Thrakierinnen beispielsweise. Das waren auch ja die besten Ammen, die also auch vor allem für die Kinderaufziehung verantwortlich waren. Und diese werden eben sehr häufig genannt. Interessant ist auch, dass nicht nur einfach die Herkunft genannt wird, sondern teilweise auch der Name und auch der Beruf. Und wenn wir also noch ein bisschen mehr Informationen gewinnen dadurch, können wir auch den Preis, den Verkaufspreis ein bisschen besser einschätzen. Beispielsweise lesen wir da von einem Skonys, hausgeborener Sklave, Tischmacher, 215 Drachmen. Alexithymos, hausgeborener Sklave, Eseltreiber, 140 Drachmen. Und jetzt der teuerste, Potainios, Karer, Goldschmied, 360 Drachmen.
Ah, krass, also der ist ja wirklich nochmal ordentlich teurer, also mehr als das Doppelte als der Eseltreiber. Und auch deutlich teurer, als wir vorher noch gehört hatten von den Thraken.
Vor allem, das ist halt jetzt wirklich ein Jahresverdienst quasi, wenn man jetzt diese 1 Drachme pro Thrak rechnet. Das heißt wirklich ein ganzes Jahr lang nur für diesen einen neuen Sklaven.
Aber klar, ein Goldschmied hat vielleicht auch eine andere Ausbildung.
Aber genau anhand dieser Preise muss man sich dann auch fragen, lohnt es sich, einen Sklaven unnötigerweise zu Tode zu foltern oder sonst irgendwie zu misshandeln, wenn man eigentlich viel besser dran ist, wenn man den Sklaven gut behandelt, zumindest anständig behandelt, damit der dann auch dann das ganze Leben bei einem ist und die Dienste leistet. Also es ist eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, diese Angaben geben uns ein bisschen einen Einblick, mit welchen Summen wir da rechnen müssen und wie wir das vielleicht uns auch rekonstruieren sollten.
Ich habe mal in einem ganz anderen Kontext mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, was denn so römische Münzen wert waren in der damaligen Zeit. Und da gibt es eine ganz spannende Dissertation von der Universität Wien oder an der Universität Wien, wo dann eben solche Quellen mit Preisen und Werten aus der römischen Antike gesammelt wurden. Da gab es zum Beispiel auch aus Pompeji ein Zeugnis über den Wert eines einzelnen Sklaven. Und da steht nicht dabei, was er kann und was er macht und so weiter, steht nur sein Name dabei und was er gekostet hat. Und ich habe das dann mal umgerechnet zu den Pfundmünzen von Kalkrise, in denen ich ja jetzt sitze. Und dieser eine Sklave hat mehr gekostet, als alle Pfundmünzen aus Kalkrise aktuell an Geldwert darstellen. Das sind über 900 Silbermünzen und dieser Sklave hat mehr gekostet als all das zusammen. Also das ist krasse Investments.
Wahnsinn.
Aber ich finde es total spannend, dass wir diese Preise und auch wenn da natürlich Unsicherheiten mit drin reinspielen, jetzt so aus diesen Quellen tatsächlich nachvollziehen können oder zumindest einen kleinen Einblick durch die Epigraphik da gewinnen können. Also finde ich super spannend.
Ja, und auch abgesehen eben von den Sklaven, auf die habe ich mich jetzt konzentriert, gibt es noch ganz spannende Einblicke eben für die ArchäologInnen. Da werden also die ganze Objekte, der ganze Hausrat eigentlich wird da aufgezählt. Also Töpfe aus Bronze, Kochkessel, Metallspieße, Matten, Beile, Holzbänke, Liegen, Betten mitsamt Bettwäsche, Schränke, Tische, Stühle etc. Also alles, was man sich vorstellen kann, was in einem antiken Wohnhaus war, wurde dann eben mitversteigert. Und also ich kann nur empfehlen, einmal durch die Übersetzung zu gehen, die auf der Website der Inscriptiones Graecae, auf die wir verlinken werden, zu lesen ist. Und da kann man mal sich all die Texte einfach durchlesen und so einen Eindruck gewinnen, was denn in der Antike so an Möbelstücken und an Hausrat überhaupt vorhanden war. Das ist also ganz eindrücklich, dieses Panorama.
Wie eine aktuelle Hausratsauflösung, nur halt unter viel dramatischeren Umständen, sage ich mal.
Von den Hermenstraftätern, ja.
Antikes eBay-Kleinanzeigen oder Willhaben.
Sehr gut.
Okay, jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie die Sklaven in der Antike leben, was da für Bedingungen herrschen, dass sie so präsent sind in der Antike im Alltag. Wir haben darüber gesprochen, wie man Sklave wird. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, da wieder rauszukommen? Weil wir haben ja auch, am Anfang hattest du Aristoteles erwähnt, der ja meinte, es könnte auch helfen, den Sklaven dann doch mal die Freiheit in Aussicht zu stellen. Kann man denn irgendwie wieder in die Freiheit gelangen?
Auch diese Frage ist ganz schwierig pauschal zu beantworten, weil sie im Endeffekt von der Entscheidung einer einzigen Person abhing, nämlich vom Herrn, also dem Kyrios des Sklaven. Der war der Einzige, der also die Kompetenz hatte, zu entscheiden, ob ein Sklave freigelassen werden konnte oder nicht. Der war auch derjenige, der die Bedingungen für einen Freikauf oder die Zeit, bis eine Person freigelassen wird, entscheiden konnte. Also das lag ganz in dessen Kompetenz. Und selbst wenn also ein Sklave freigelassen wurde oder sich freikaufen durfte, das ist auch bezeugt, eben der persönliche Freikauf, dann wurde der Sklave aber nicht direkt ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, also bekam beispielsweise nicht das Bürgerrecht in Athen und konnte dann sich in ein Amt wählen lassen, sondern dann blieb er sein Leben lang in einem Zwischenstand, also eigentlich auf der Ebene von einem Metöken, von einem Fremden, und hatte also kaum Chancen, wirklich vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu werden. Also selbst die Freilassung ist nicht die vollständige Integration in eine Gesellschaft, aber immerhin konnte man sich eben dieser Macht des Kyrios dann entziehen. Es war aber eben einzig und allein dessen Entscheidung, ob das überhaupt geschah oder nicht. Es gibt ein, zwei ganz spannende Zeugnisse von kollektiven Freilassungen, beispielsweise in Pergamon, als der letzte König der Attaliden verstarb und noch nicht sicher war, ob Rom das Testament eben des Attalidenreiches annehmen würde. Da kam es zum Aristonikos-Krieg, und in dieser Periode der Unsicherheit musste Pergamon zum extremen Mittel greifen und die Generalmobilisierung sozusagen stärken und hat also kollektiv ganze Sklavenklassen und Sklavengruppen freigelassen. Das ist aber eben ein singuläres Zeugnis in einer Krisensituation und ist nicht die allgemeine Realität oder die alltägliche Realität. Die Flucht von Sklaven war natürlich auch eine Möglichkeit, dass man versucht, also abzuhauen und sich irgendwie in Freiheit zu begeben. Leider war das teilweise nicht so eine gute Aussicht, weil man in der nächsten Stadt vielleicht gefasst wurde und zurückgebracht wurde oder man in der nächsten Stadt versklavt wurde. Also es war tatsächlich sehr schwierig, durch Flucht diesen Status loszuwerden. Und dennoch haben das sicherlich viele Sklaven versucht, und das ist vielleicht jetzt auch die letzte Quelle, die ich noch vorlesen möchte. Und zwar haben wir aus Ägypten, also wir sind wieder bei den Papyri, eine Urkunde, in der nach zwei Sklaven gefahndet wird, die also abgehauen sind und die man wieder einfangen soll.
Eine echte True-Crime-Folge heute.
Es handelt sich um eine echte True-Crime-Folge, in der Tat. Es handelt sich um einen Papyrus aus Memphis, 156 vor Christus, also wir sind im 2. Jahrhundert in ptolemäischer Zeit. Und der Papyrus besagt Folgendes: Am 16. Epaiph des 25. Jahres ist ein Sklave des Gesandten Aristogenes, des Sohnes des Chrysippos aus Alabanda, in Alexandrien entlaufen. Also kurzer Hinweis, da war wahrscheinlich ein Gesandte in Alexandria, hat seinen Sklaven mitgebracht und der ist auf dieser Dienstreise abgehauen. Dessen Name Hermon ist, auch Nilos genannt, von der Herkunft Syrer aus Bambyke, circa 18 Jahre alt, von Statur mittelgroß, bartlos, mit festen Waden, einem Grübchen im Kinn, einem Mal links neben der Nase, einer Narbe über dem linken Mundwinkel, auf dem rechten Handgelenk mit zwei nicht-griechischen Buchstaben gezeichnet. Mit sich führend drei Minenstücke in Gold, 10 Perlen, einen eisernen Halsring, auf welchem ein Ölfläschchen und Schabeisen abgebildet sind. Hier sind wir wieder bei den Strigeleis wahrscheinlich. Und um den Leib ein Unterkleid und einen Schurz. Wer diesen zurückbringt, der wird 3 Kupfertalente erhalten. Wer ihn an einem Heiligtum nachweist, 2 Talente. Bei einem zahlungskräftigen und belangbaren Mann 5 Talente. Wer will, soll Anzeige bei den Untergebenen des Strategen erstatten. Ferner ist da der mit ihm entlaufene Bion, Sklave des Kallikrates, eines der Archihypereten bei Hofe, von kleiner Statur, breit in den Schultern, mit kräftigen Waden, helläugig, der mit einem Umhang und einem Sklavenmantel, einer Frauenbüchse im Wert von 6 Talenten und 5000 Kupferdrachmen entflohen ist. Wer ihn beibringt, wird ebenso viel erhalten wie für den oben genannten. Anzeige soll auch seinetwegen bei den Untergebenen des Strategen erstattet werden.
Boah, also ein richtiger Fahndungsaufruf mit der Beschreibung der Flüchtigen.
Ich finde die Präzision der Wadenstruktur sehr faszinierend. Also ich kann ja verstehen, irgendwie helläugig, Hautfarbe, Haarfarbe und so weiter, aber wie die Waden beschaffen sind, das gefällt mir gut.
Es ist wahrscheinlich einfach ein Ausdruck, um zu zeigen, er ist kräftig gebaut und sozusagen von kräftiger Statur.
Ja, cool. Aber da lernt man ja irgendwie über so viele verschiedene Dinge was.
Jetzt wissen wir nur leider nicht, ob sie gefasst wurden oder ob sie es in die Freiheit geschafft haben.
Das bleibt wohl ein Geheimnis, ja.
Was hat es mit dem Heiligtum auf sich? Also ist ja quasi dieses Ding, kann man ihn so finden oder wenn man sagt, hey, er ist in diesem Heiligtum, was bedeutet das?
Das Heiligtum war ja auch ein Schutzort für die antiken Menschen, sozusagen ein Asyl. Und das war wahrscheinlich auch ein natürlicher Fluchtweg, um eben im Heiligtum Schutz zu finden und nicht direkt an Ort und Stelle gefasst oder eben vielleicht auch getötet zu werden. Und das war wahrscheinlich ein realistisches Szenario, auf das man gesondert hinweisen wollte. Also falls er eben in einem Heiligtum ist, dann soll man so und so verfahren. Also die Flucht war kein leichtes Unternehmen.
Ja, ich glaube, das können wir festhalten, dass also egal, wo du hinläufst, als Sklave hast du es echt nicht leicht. Das heißt, also wir können also jetzt wieder mal hier aus den Papyri irrsinnig viel greifen, aus der Alltagsgeschichte. Wir wissen das leider auch von den Papyri nicht, ob die 2 entlaufenden Sklaven gefasst worden sind oder nicht. Jetzt quasi aus heutiger Perspektive bin ich natürlich voll dafür, dass die Sklaven in die Freiheit kommen. Aber aus antiker Perspektive fände ich es natürlich richtig unangenehm, wenn man sündhaft teurer ersteigertes Besitztum entflieht mit zusätzlichen Besitztümern. Alles in allem können wir also viel aus dem Papyr ablesen, viel aus der Epigraphik lernen. Die literarischen Quellen geben uns auch sehr tiefe Einblicke, wie du uns gezeigt hast, Julian, über die Außenperspektive auf die Sklaverei, also quasi die moralische Implikation. Soll man das haben? Ja, nein. Und erstaunlicherweise sind die Sklavenhalter, die darüber philosophieren, sich ziemlich sicher, dass sie Sklaven halten möchten. Aber es zeigt doch, dass wir aus heutiger Perspektive und unserer anderen Moralvorstellung doch einen differenzierten Blick auf die Sklaverei in der Antike haben müssen.
Ein ganz, ganz spannendes Thema hast du uns da heute mitgebracht. Es ist total spannend, weil es ist ja wirklich ein Phänomen der Alltagsgeschichte. Du hast uns was aus der Alltagsgeschichte mitgebracht und diese Sklaven waren Alltag in der griechischen Antike. In ganz vielen verschiedenen Berufen, präsent im Stadtleben, die Sklaven haben mit dazugehört.
Ja, und das ist vielleicht auch ein Aspekt bei diesem schrecklichen Thema. Die Sklaven irgendwie waren Teil der Gesellschaft, wenn auch ein benachteiligter Teil. Aber ich hoffe doch, dass möglichst viele Sklaven doch einen ordentlichen Oikos hatten und einen freundlichen, sanften Herrn, der sie ja nicht allzu sehr geplagt hatte.
Kann man nur hoffen. Danke dir, Julian, dass du uns mal wieder mitgenommen hast in den antiken Alltag. Danke euch fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle Quellen, die uns Julian heute vorgestellt hat, auf unserer Homepage ausgesprochenalt.com. Ihr könnt uns gerne bewerten auf Spotify und auf Apple Podcast. Folgt uns dort auch jeweils gerne. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das gerne auf Patreon tun. Folgt uns auf Instagram und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Gerne mit dir, Julian. Und jetzt machen wir noch so ein bisschen Nachbesprechung. Und erzählen uns so, was es Neues gibt. Danke euch fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.